Ich fürchte um euch, dass die ganze Arbeit und die Verkündigung des Evangeliums, dass das alles vergeblich war. Über diese Zweifel sprachen wir, als wir diese Verse auslegten, aber er wiederholt sie im gleichen Kapitel 4, im Vers 20 noch einmal. Und schaut mal, er sagt, ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Ich zweifle, ob ihr wirklich das Evangelium erfasst, ob ihr wirklich in Christus seid. Paulus hat seine Zweifel, obwohl er eigentlich weiß und obwohl er weiß, wie sie ihn aufgenommen haben, was es bei ihnen ausgelöst hat. Aber jetzt nachhinein, wenn er schaut und hört, was sie bereit sind, dann redet er und sagt, ich habe Zweifel. Und an diese Gruppe, die eben bereit ist, wieder unter das Joch zu stellen, die bezeichnet er als euch. Schaut mal, im Gegensatz dazu, im Kapitel 5, ab Vers 5, schaut mal, was er dann macht. Er sagt, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Auf einmal wechselt er. Er sagt, er redet von uns, wir sind freigemacht. Uns hat Jesus Christus freigemacht. All die, die in Christus sind und diese Freiheit geschmeckt haben, die diese Freiheit erlebt haben. Und sagt, wir als Kinder Gottes, wir sind frei. Uns hat er frei gemacht, jawohl. Und demgegenüber stellt eine Gruppe und redet von ihr und euch und sagt, aber ihr wollt wieder unter das Gesetz. Dann kommt in Vers 5, wir nämlich, und er macht das bewusst, stellt das gegenüber und sagt, aber wir wollen das nicht. Wir wollen nicht unter dem Joch. Das ist nicht unser Maßstab. Und er sagt, wir nämlich erwarten durch den Geist, und dann sagt er aus Glauben und so, für mich ist es so, er schafft einen Kontrast zwischen denen, die unter das Gesetz wollen, und von denen er auch eben im Zweifel ist, ob sie wirklich ergriffen haben, ob sie es wirklich verstanden haben. Auch wenn er, und das ist das Schöne, und ich verstehe Paulus absolut, wir können ihn in das Herz ja nicht hineinschauen, richtig? Wir können ja nicht wissen, wo jeder steht. Wir können nur an den Früchten sehen, wir können an dem Zeugnis sehen, wir können nur an dem Bekenntnis es sehen. Und wir können Menschen erleben, die voller Freude das Evangelium angenommen haben und bereit sind und es bezeugt haben. Und dann freuen wir uns. Und ich bin nicht in der Lage, auch wage ich nicht zu sagen, mal schauen, ob der echt ist. Also wenn jemand mir sagt, Willi, ich habe Christus erkannt, ich bin gerechtfertigt durch ihn und ich glaube an ihn, ich liebe ihn, dann bin ich, also die erste Reaktion, die bei mir ist nicht skeptisch. Oder ist es bei euch so? Dann sage ich, mal schauen, beruhige dich. Nein, im Gegenteil, ich freue mich darüber. Ich freue mich und gehe immer vom Guten aus. Ich gehe immer davon aus, dass es wirklich echt ist. Aber im Wissen und auch aus der Erfahrung, dass nicht jede positive Gefühlsregung wirklich auch echt sein muss. Dazu habe ich auch schon viel erlebt, um zu sehen, dass in der Zeit und durch die Zeit und in dem Bleiben in dem Evangelium sich offenbart, ob jemand echt ist oder nicht. Und wir wissen, dass unser Herr das gesagt hat. Und wer ausharrt bis ans Ende? Und dieses Ausharren bedeutet im Evangelium bleiben, in ihm bleiben, in der Gnade bleiben. Und das ist eine Herausforderung, nicht immer wieder zurückzurutschen. Was war das Problem der Galater nochmal? Kapitel 3, lest mit mir ab Vers 1 noch einmal als Erinnerung. Bestimmt ein Jahr her oder wenn nicht mehr. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Von denen redet er und sagt, ich bin Bezug auf euch im Zweifel. Denn angefangen im Geist, das heißt im Glauben, aber jetzt sieht es so aus, als ob sie es im Fleisch vollendet werden. Was bedeutet im Fleisch? Im Fleisch bedeutet es unter dem Gesetz. Im Fleisch bedeutet aus den Werken des Gesetzes, durch Halten bestimmter Ordnungen, bestimmte Dinge, denn das Gesetz ist fürs Fleisch gegeben. Das Fleisch, und das ist im Geist angefangen und nach einer Weile weg davon und wieder zurück zum Gesetz. Und das ist ja das ganze Thema vom Galaterbrief und argumentiert und zeigt ja auf, warum es nicht sein darf, warum es gefährlich ist und mit diesen ernsten Warnungen, da verliert man die Gnade, verliert man Christus, hat mit Christus dann nichts mehr zu tun. Und diese Warnungen spricht er an die aus, von denen eben im Zweifeln ist. Aber das bedeutet nicht, dass er sie komplett aufgegeben hat, sonst würde er diesen im Brief ja nicht schreiben. Schaut mal mit mir nochmal im Kapitel 5 und lest mal mit mir Vers 10. Vers 10 heißt es, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Jetzt auf einmal spricht er jetzt die wieder ein und sagt, ich habe Vertrauen zu euch. Wie kann er das jetzt auf einmal sagen? Er redet die ganze Zeit und sagt, ich bin im Zweifel, ich habe große Sorge, seid ihr echt, nicht echt? Und auf einmal sagt er, ich habe Vertrauen zu euch. Aber woher kommt sein Vertrauen? Wie kann er das sagen? Aus einem Grund, im Herrn. Also wenn ihr echt seid, dann wird der Herr auch bei euch das bewirken, nämlich euch wieder zurückzuführen, eure Gesinnung wieder ändern, euch wieder auf ihn ausrichten und euch die Erkenntnis geben und ihr werdet merken, dass das der falsche Weg ist. Schaut mal, er sagt, ich habe Vertrauen zu euch, dass ihr nicht anders gesehen sein werdet. Kinder Gottes werden vom Herrn bewahrt. Das ist der einzige Grund, warum das Ziel erreichen. Sie werden von ihm bewahrt, weil wir neigen immer wieder dazu, uns überreden zu lassen, verführen zu lassen, ablenken zu lassen. Wir neigen dazu, wieder ins Fleisch hineinzurutschen. Das sind wir von unserer gefallenen Natur. Der Grund, warum Kinder Gottes das Ziel erreichen, ist, weil der Herr durch seinen Geist, mit dem wir versiegelt worden sind, dass er durch ihn uns ans Ziel bringt. Aber wie macht er das? Und das ist das, was Paulus damit hier meint. Er sagt, ich habe Vertrauen zu euch, dass der Herr euch wieder eine Sinnesänderung schenkt. Und liebe Geschwister, das ist der Weg, das ist die Art und Weise, wie der Herr uns bewahrt. Der Herr bewahrt uns nicht so, dass wir ab der Bekehrung leben und nie wieder sündigen, nie wieder Fehler tun, nie wieder was Falsches denken, nie wieder eine falsche Theologie annehmen. Das ist nicht die Art. Wir neigen dazu. Wir neigen dazu, sondern der Herr arbeitet und wirkt durch seinen Geist in uns. Und wenn wir Schieflage bekommen, wisst ihr, was er macht? Er ermahnt uns. Er ermahnt euch durch sein Wort, er ermahnt euch durch die Verkündigung seines Wortes, in der Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums. Und dann passiert das. Bei den Kindern Gottes wird es eine Sinnesänderung geben. Und ich bin davon überzeugt, darin erkennt man Kinder Gottes. Wenn sie irren, wenn sie fehlgeleitet sind, wenn sie verführt werden und von der Wahrheit abkommen, nach der Schrift in den Fallstrick des Teufels geraten, in dem er sie verführt hat und auch da festhält. Aber wenn Kinder Gottes ermahnt werden, und das ist ja das ganze Neue Testament, wo Paulus immer und immer wieder sagt, ich ermahne euch aber im Herrn, Parakaleo, Parakaleo, das griechische Wort, ich ermahne, bitte, tröste, ich bete euch. Und bei den Kindern Gottes löst es aus. Sie erkennen den Irrtum, sie erkennen das im Licht der Wahrheit und sie wenden sich vom Irrtum ab und wenden sich wieder zur Wahrheit. Kennt ihr das persönlich? Ich kenne das. Wenn in Umständen des Lebens, im Fleisch, und man von der Wahrheit abkommt oder man die Wahrheit nicht mehr im Blick hat, man in Sünde verstrickt wird und dann spricht der Herr, er spricht durch sein Wort, der Geist bestätigt es im Herzen und auf einmal, du hast keine andere Wahl, du siehst es. Und das hat die Kraft. Es hat die Kraft, dass auf einmal dein Denken sich wieder verändert und du sagst, nein, das will ich nicht. Das ist nicht gut. Und wir wenden uns zum Herrn, wir wenden uns an ihn, wir bleiben bei ihm. Und das ist das Werk und das ist, was Paulus hier deutlich macht. Er sagt, ich zweifle. Ja, ich habe Zweifel euch gegenüber. Wenn ich sehe, wohin ihr gerade geht, ich habe Zweifel. Aber ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Nicht in euch, nicht in den Galatern, im Herrn. Wenn ihr seine seid, wird der Herr euch bewahren. Er wird euch wieder das richtige Verständnis geben. Er wird eine Sinnesänderung bewirken. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Das heißt, ihr werdet das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ihr werdet diese Wahrheit erkennen und ihr werdet sie auch annehmen. Ja, wir Sonntag werden wir im ersten Johannesbrief über diese Wahrheit noch mehr darüber nachdenken. Das ist immer wieder für mich erstaunlich, wie der Herr mich da parallel durch diese Wahrheiten führt. Aber dort sagt Johannes, wer aus Gott ist, hört die Wahrheit. Und wer aus Gott ist, nicht ist, hört die Wahrheit nicht. Und wer aus Gott ist, kann nicht nur, er wird die Wahrheit auch hören. Wenn man die Wahrheit nicht hören kann, ist man nicht aus Gott. Wenn es keine positive Reaktion auf die Wahrheit ist, ist man nicht sein. Aber Kinder Gottes haben darum den Geist bekommen. Die sind aus diesem Grund befähigt worden, dass sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Und darum spricht Paulus und hat Hoffnung, dass die Galater, die doch so positiv auf das Evangelium von Anfang an reagiert haben, in der Dankbarkeit, dass sie auch durch diese Ermahnung, durch diese Darlegung und diese Argumentation bezüglich des Gesetzes, was das Gesetz ist, welche Funktion es hat, was es bewirkt, welche wie lange es einem gilt, all diese Dinge, dass spätestens hier am Ende sagt Paulus, ich habe Vertrauen im Herrn zu euch, ihr werdet das annehmen. Ihr werdet das annehmen als Wahrheit. Also, dieser Abschnitt können wir unterteilen, indem Paulus die Galater, zumindest ein Teil der Gläubigen bei den Galatern, die bereit waren, sich unter das Gesetz wieder zu stellen, dieses Joch wieder anzuziehen, er spricht sie mit euch an, dann wechselt er zu denen aber, die eine andere Hoffnung haben, die das nicht wollen, und der spricht von ihnen, von wir. Er sagt nicht nur ich, sondern wir. Wer sind diese wir? All diejenigen, die eine andere Erwartung haben. Wenn er von ihr oder von euch spricht, dann redet er von denen, die unter dem Gesetz sein wollen. Aber wenn er von uns, wir redet, dann redet er von denen, die eine Erwartung haben. Schaut mal Vers 5. Wir nämlich erwarten durch den Geist. Da ist eine Erwartung. Was erwarten wir nicht? Wir erwarten nicht, unsere Gerechtigkeit im Gesetz leben zu müssen. Das ist nicht unsere Erwartung. Wir haben eine ganz andere Erwartung. Wir haben eine ganz andere Hoffnung. Er spricht davon, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Herrlichkeit. Unser Glaube, unsere Hoffnung ist auf etwas komplett anderes ausgerichtet. Und unsere Herzenshaltung, wir wollen etwas komplett anderes. Und das ist der Unterschied, den er hier macht. Ab Vers 11 aber nimmt er sich jetzt nochmal raus und dann sagt er nicht mehr ihr oder euch und wir, sondern redet er von ich. Und das ist eine sehr spannende Verse. Da heißt es Vers 11, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich dann noch verfolgt? Für mich ein so wichtiger Argumentationspunkt. Und was er hier deutlich macht, ist, also spätestens hier muss ich sagen, man kann dann nicht mehr anders argumentieren. Dazu kommen wir auch noch zu diesen wichtigen Versen, aber um einfach euch diese Verse in dieser Art und Weise zu zeigen. Zuerst spricht er uns an, dann geht er zu denen, die unter dem Gesetz sein wollen. Er spricht über ihr, euch, dann zeigt er aber wir haben eine andere Haltung, wir haben eine andere Ausrichtung. Und dann geht er zu sich nochmal selber und immer wieder macht er das, bringt sich als Beispiel. Einer, der aus dem Gesetz kommt, aus dem Judentum kommt, einer, der aber jetzt in Christus in der Freiheit lebt und sagt, schaut mich nochmal an. Warum werde ich noch verfolgt? Warum werde ich noch verfolgt und erleidet all das, wenn ich sagen würde, haltet doch das Gesetz, zwar mit durch den Heiligen Geist, wir sind dazu befähigt. Wir sind doch da, die Sünden sind vergeben, Jesus Christus ist gestorben, aber bitte haltet doch das Gesetz und lasst euch beschneiden. Wenn ich das predigen würde, würde ich noch gehasst werden? Gibt es noch irgendein Problem? Wenn Paulus, der Verkündiger des Evangeliums, das Evangelium so verkündigen würde, wie heute viele verkündigen, wie so viele Prediger es bezeugen, die sagen, das Gesetz, wir werden nicht durch das Gesetz gerechtfertigt, aber wir sind befreit worden, um das Gesetz zu halten und haben die Gnade darin, wenn wir es brechen, trotzdem nicht verloren zu gehen. Und der Geist ist gegeben worden, damit wir in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Wenn das wird gepredigt, und zwar viel, wenn Paulus das predigen würde, warum würde er dann noch verfolgt werden? Warum würde Hass auf ihn sein? Warum würden die Juden ihn hassen, wenn er sagen würde, Leute, der neue Weg ist nicht, es gibt kein Gesetz mehr. Der neue Weg ist, wir sind in der Lage, das Gesetz zu halten. Da würde doch die Juden ihn lieben, oder? Es gäbe kein Ärgernis. Es gibt keinen Anstoß, wenn man das so lehren würde. Und darum gibt es auch keinen Anstoß unter all denen, die zwar die Gnade predigen, aber trotzdem Gesetz und gesetzlich sind. Das funktioniert. Aber komm und sag, das Gesetz gilt euch nicht mehr. Was passiert dann? Dann ist auf einmal Hass da. Nicht ohne Grund macht ihr das, was ihr macht. Ich nehme euch in eine verbleibende Zeit dann nochmal hinein. Ich wollte heute einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise euch nochmal an den Inhalt hier erinnern und durch diese Verse nochmal durchführen, um zu zeigen, was Paulus hier macht und in welcher Art und Weise er hier argumentiert. Aber er spricht also zu denen, von denen, die er mit euch und ihr anspricht, und macht es nochmal ernst. Ich möchte es noch einmal das so deutlich sagen. Er macht es nochmal ernst und sagt, siehe ich, Paulus, wir sprachen über die Autorität, die hier in Anspruch nimmt, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird. Und das ist das Erste, was zum Anstoß ist. Christus wird euch nichts nützen. Ihr habt nichts von Christus. Ihr habt nichts von dem Erlösungswerk. Ihr habt keinen Anteil an ihm, wenn ihr wieder unter das Gesetz wollt. Wenn das Gesetz für euch der Maßstab der Gerechtigkeit ist. Ich möchte euch heute etwas hier im Text gleich nochmal hinweisen, was einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrgenommen wird, aber wo der Unterschied ist. Also das Erste, Christus nützt nichts. Auch wenn sie glauben, sie haben Christus. Die Schrift sagt, er wird euch nichts nützen. Zweitens, ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Du kannst dir nichts etwas rauspicken, wenn du meinst, dass das Gesetz dir noch gilt, zwar unter der Gnade und so weiter, dann kannst du nicht anfangen und sagen, das gilt, das gilt, das gilt, das gilt nicht. Dann mach es komplett bis ins letzte Jota. Und da machen sich wiederum so viele schuldig, indem sie anfangen, wie oft habe ich das schon von diesem Ort und dieser Kanzel gesagt, Zeremonialgesetz und so weiter, dann anfangen dann die Gesetze aufzusplitten und sagen, erfüllt, nicht erfüllt, gültig, nicht gültig, und so weiter. Das, wenn, dann musst du es komplett machen. Übrigens dann natürlich in der logischen Konsequenz auch die Männer sich beschneiden zu lassen. Also ihr Frauen Glück gehabt, gell? All die Frauen, die unter dem Gesetz sein wollen, wenigstens das haben sie nicht. Nein, wenn, dann wirklich komplett. Und das ist, du bist schuldig. Du hast keine andere Wahl. Das ist, was deutlich macht. Es ist keine, du kannst nicht hingehen und anfangen, das für dich in Anspruch nehmen und das nicht. Du bist verpflichtet. Ich sprach neulich mit einem Ehepaar und dann sagte ich auch, als ich mit dem anderen sprach, sagte, du weißt schon, in Christus bist du verpflichtet, deine Frau so zu lieben wie Christus. Das ist keine Alternative, das ist nicht so, ja, ich versuche es. Das steht, du bist schuldig, die Frau zu lieben wie deinen eigenen Leib. Steht dir, das ist keine Wahl. Das ist die gleiche Bitte. Du bist verpflichtet, du bist schuldig. Wenn du sagst, ja, wir müssen trotzdem das Gesetz halten, dann sei konsequent und sei wirklich komplett. Und dann fang an. Allein das alles jetzt nochmal rauszuarbeiten, was das bedeutet, gell? Allein das dann zu wissen. Wie viel von dem weiß man ja gar nicht, was das alles bedeutet, oder? Da brauchen wir ja wieder was, Rabbiner, Ausleger des Gesetzes, die uns dann wieder anfangen zu sagen, ja, was ist rein, was ist unrein? Welche Töpfe soll ich waschen, welche nicht? Welche Tiere essen, welche nicht? Du musst konsequent sein. Glaub nicht, dass du, wenn du dann einfach den Sabbat hältst, am Samstag nichts tust, dass du dann gerecht bist vor Gott und dass du nach der Gerechtigkeit Gottes lebst. Glaube nicht, dass du, wenn dich halt beschneiden ist, dass du dann die Gerechtigkeit getan hast und jetzt unter den Juden ein Jude bist und damit Anteil Messias und du gerettet bist. Glaube nicht. Das ist ja die Argumentation. Lass dich beschneiden, gehörst du zum Volk Israel. Israel ist, da kommt der Messias her, also hast du Christus, dann bist du gerettet. Nein. Wenn du dich hast beschneiden lassen, dann ist damit nicht fertig. Das ist ja die Verführung gewesen bei den Galatern. Ihr müsst euch beschneiden lassen, dann ist gut. Und Paulus sagt, dann geht's erst los. Dann müsst ihr schuldig sein, alles zu tun. Es reicht nicht nur die Beschneidung. Das hat man ihnen vielleicht gesagt, aber es ist nicht die Wahrheit. Und von daher konsequent. Und dann sagt er, ihr seid schuldig. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Und hier schaut mal, was hier steht. Ihr seid von Christus abgetrennt, also Ihr habt keinen Anteil an Christus. Das ist, es ist nicht so, ihr wart vorher bei Christus und dann wurdet ihr wieder abgedrängt und seid jetzt nicht mehr bei Christus. Das ist nicht das, was hier Paulus deutlich machen möchte. Auch nicht der Text das sagt. Er sagt, ihr habt keinen Anteil an der Wirksamkeit, an der wirksamen Kraft des Christus. Ihr habt keinen Anteil an seinem Erlösungswerk. Ihr seid getrennt von der Wirksamkeit des Evangeliums, von seiner Vergebung, von seinem Blut. Ihr habt keinen Anteil daran. Das ist abgetrennt. Paulus gebraucht das im Epheserbrief. Er sagt, ihr wart eins ohne aus der sogenannten ihr wart unbeschnitten von der sogenannten Beschneidung. Ihr wart abgetrennt von den Bündnissen, von den Verheißungen, von all diesen Segnungen. Ohne Christus. In Christus aber seid ihr jetzt Teil. Das heißt nicht, er redet, Heiden sind abgetrennt gewesen von all dem, was Gott versprochen hat. Das heißt nicht, sie waren mal dran und dann sind sie nicht mehr dran. Sondern ihr habt keinen Anteil an all dem, was Gott versprochen hat. Aber in dieser Weise sagt Paulus, ihr habt keinen Anteil, wenn ihr unter dem Gesetz seid, habt ihr keinen Anteil an Christus. An all den Verheißungen, an dem Versprechen, dass Gott uns die Sünden vergibt. Dass er uns reinigt von jeder Schuld, von jeder Unreinheit. Dass er uns annimmt allein aufgrund des Glaubens an ihn und nicht von irgendeinem Werk, das wir tun. All diese herrlichen Verheißungen, dass sein Bund und sein Opfer ein für alle Mal reicht und nicht immer wieder. Wir kennen alles, was alles besser ist in Christus, oder? Wir kennen doch alles, was so herrlich ist. Und er sagt, all das Gute in Christus, all das Vollkommene in Christus, ihr habt nichts davon. Das ist ja Katastrophe. Das ist ja traurig. Du hast es vor Augen und du hast keinen Anteil daran. Und Paulus sagt, wenn du auf den Boden des Gesetzes dich wieder stellst oder dich stellst, dann hast du bist wieder eine, der auf der anderen Seite nach gestorben ist, der Reiche, rüberschaut und sieht, was die haben und du hast keinen Anteil daran. Du vergehst in Pein und hast keinen Anteil daran. Und das ist diese Schärfe, die er bringt. Er sagt, ihr seid von Christus abgetrennt. Und jetzt schaut mal, die ihr, und was steht jetzt bei euch? Im Gesetz gerechtfertigen wollt. Was steht nicht? Die ihr durchs Gesetz gerechtfertigen wollt. Die Argumentation ist ja die, von der sogenannten der Mitte, die nicht behaupten, ja, wir werden durch das Gesetz gerechtfertigt. Das sagen sie nicht. Die sagen, nein, wir werden durch Christus gerechtfertigt. Aber wir müssen noch das Gesetz halten. Und Paulus sagt nicht, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr durchs Gesetz gerechtfertigt wollt. Das sagt er hier nicht. Denn sie wollen durch Christus gerechtfertigt werden, aber sie wollen im Gesetz Gerechtigkeit leben. Der Maßstab der Gerechtigkeit ist für sie im Gesetz und nicht in Christus. Und darum sagt Paulus, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Durchs Gesetz ist, ich halte das Gesetz und bin gerechtfertigt. Und das, sagen sie, das kann ja niemand, das ist Jesus. Also sind wir durch Jesus gerechtfertigt, weil er alles ja für uns gehalten hat. Würden diese Prediger und die Geschwister nicht leugnen, das bezeugen sie. Aber sie gehen hin und sagen, aber wir müssen im Gesetz leben, um die Gerechtigkeit zu wirken, die von Gott wichtig ist. Also, welche Gerechtigkeit? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebrechen. Das steht ja alles im Gesetz. Wie soll ich gerecht leben? Was ist der Maßstab für deine und meine Gerechtigkeit? Wo findest du sie? Und die Antwort ist, im Gesetz. Gut, dass Jesus dafür gestorben ist, falls ich versage. Aber der Maßstab ist im Gesetz. Und Paulus sagt, wenn du so lebst, das heißt, dein Maßstab im Gesetz hast, was Gerechtigkeit ist, bist du von Christus abgetrennt. Weil der Maßstab für Gerechtigkeit ist nicht das Gesetz mehr für dich, sondern Christus. Und da kommt etwas Neues hinzu. Dann wechselt es ab Vers 5 und er sagt, was wir erwarten, wo kommt unsere Gerechtigkeit, wo kommt unser Maßstab her? Und er spricht gleich darüber und redet nicht vom Gesetz. Also ich hoffe, ihr versteht, warum, zwar ein bisschen spitzfindig, aber warum wir da genau hinschauen müssen, wenn er sagt, im Gesetz gerechtfertigt. Viele sagen, nein, wir werden nicht durchs Gesetz gerechtfertigt. Aber sie verstehen ihr Lebenswandel im Gesetz. Weil sie immer noch darauf pochen, aber das und das und das muss ich halten, was steht doch geschrieben. Es ist ein kleiner mag sein, aber ein sehr wichtiger Unterschied. Und das ist, ich sag mal, das ist der Kniff. Du wirst nicht durchs Gesetz gerechtfertigt, aber du musst im Gesetz gerecht leben. Aber Jesus wird dir alles geben, dass du das tust. Und Jesus wird dir helfen, der Geist wird dir helfen, dich leiten. Eben nicht, und das ist der Punkt, eben nicht. Du stellst dich dahin und sagst, okay, als Gläubiger, als Christ will ich im Gesetz leben und das alles tun, was Gott wohlgefällig ist. Und die Schrift sagt, und dann wirst du allein sein. Du wirst versuchen, aus dir heraus das tun zu müssen. Du wirst weder den Geist dazu bekommen, noch die Kraft, noch die Gnade, noch die Vergebung, wenn du es brichst. Du hast keinen Anteil an Christus, wenn du diesen Weg der Gerechtigkeit suchst. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich habe es noch nicht richtig erklärt, ich spüre die Unzulänglichkeit, diese Wahrheit wirklich so zu formulieren und zu glauben, okay, das ist jetzt klar. Aber ich versuche immer wieder, das deutlich zu machen. Aber vielleicht ist es schon längst klar, nur habe ich diese Unzulänglichkeit in mir, dass wenn wir von der Gerechtigkeit reden, wir davon genauso reden, von unserem Lebenswandel. Wir reden nicht davon, dass uns alle Sünden vergeben sind und Jesu Gerechtigkeit uns zugerechnet und damit ist die Gerechtigkeit-Thema vorbei. Und wenn wir sagen, aber wir wollen nicht im Gesetz gerechtfertigt werden, dass diese Gerechtigkeit bedeutet nicht nur einmal, was wir von Jesus bekommen haben, diese Gerechtigkeit bedeutet auch genau das, was ich ja jeden Tag lebe. Schaut mal, ich lebte eins ohne Christus, jeden Tag, oder? Und was tat ich? Ich sündigte. Und ich tat nicht die Gerechtigkeit Gottes, oder? Die Gerechtigkeit Gottes tut man nicht einmal. Die tut man jeden Tag, von morgens bis abends und nachts sogar auch muss man das tun. So, die Gerechtigkeit Gottes ist mein Lebenswandel, ob ich vor Gott gerecht lebe oder nicht. Und dieses Leben wird entweder mir zugerechnet als heilig oder eben nicht. Also komme ich mit meinem gelebten Leben, mit jedem Tag, was ich getan habe, vor Gott und dann liegt das vor Gott da und dann sagt er, bist du gerecht? Nicht, bist du gerecht von deinem Wesen, also bist du gerecht? Und wie zeigt sich, hast du immer gerecht gehandelt? Im Sinne meiner Heiligkeit hast du gelebt. Und zwar in jedem Tag, in jeder Entscheidung, sowohl in Taten wie in Gedanken hast du es getan. Und dann wissen wir aber, nein, aber woher weiß ich, was Gott will? Woher weiß ich, was Gott wohlgefällig ist? Das widerspiegelt doch das Gesetz. Und dann kommen wir zu dem Punkt und sagen, nein, niemals. Jetzt kam Jesus und lebte ein Leben, in dem er genau das aber tat. Und dieses Leben wird dir zugerechnet, als ob du jeden Tag es gelebt hast. Versteht ihr? Das heißt, das Leben von Jesus, das er jeden Tag und jede Nacht gelebt hatte, war vollkommen. Das rechnet Gott dir zu, als ob du es getan hast. Also ist das deine Gerechtigkeit. Jetzt hast du es im Glauben angenommen. Und warum glaubst du, dass ab jetzt aber deine Gerechtigkeit nur darin besteht, dass angenommen und jetzt musst du aber jeden Tag das tun, was Jesus für dich getan hat. Also musst du wieder das Gesetz halten. Das ist, was Paulus sagt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt wollt. Nicht nur durchs Gesetz werden wir nicht, wir haben Jesus. Aber jetzt leben wir im Gesetz. Und das ist unsere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist dein Leben. Das heißt, nach der Bekehrung, nach dem Annahmen Christus im Glauben, was glaubst du? Was ist dann nach wie vor deine Gerechtigkeit? Jeden Tag. Auf was stellst du dich hin? Auf was hoffst du? Hoffst du, dass du dich im Geist des Gesetzes hältst? Oder was ist deine Hoffnung? Und das ist Vers 5. Wir nämlich erwarten. Versteht ihr, das ist deine und meine Erwartung. Ein Kind Gottes hat diese Erwartung, keine andere. Wir erwarten etwas. Das ist, wir können auch sagen, wir rechnen damit. Das ist nicht nur so, ja, hoffentlich wird es so. Nein, wir erwarten das. Das ist für uns klar. Auf welchem Weg, oder was für uns der Weg ist. Wir nämlich erwarten durch den Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist meine Hoffnung. Und das ist meine Erwartung. Ich erwarte nicht, weder von mir noch vom anderen, dass sie im Gesetz die Gerechtigkeit leben. Ich erwarte, dass sie durch den Geist und im Glauben die Gerechtigkeit leben. Das ist eine Das ist etwas Neues, es ist etwas komplett anderes. Und das ist etwas, was verstanden werden muss. Und die Galater müssen das begreifen. Es ist wirklich etwas anderes. Wir erwarten nämlich durch den Geist. Wie könnten wir das anders sagen? Wenn es nicht durch den Geist ist, dann ist es was? Durchs Fleisch. Was bedeutet, wir erwarten durch den Geist? Wir erwarten nämlich nicht durchs Fleisch, sondern durch den Geist. Im Fleisch wärst du und ich. Im Geist habt ihr angefangen. Wie wollt ihr vollenden? Im Fleisch? Sagt Paulus hier nochmal. Was erwarten wir? Wir erwarten nichts vom Fleisch. Da ist übrigens nichts zu erwarten. Es gibt gute Tage, ich weiß. Schön. Es gibt Tage, da hast du das Gefühl, es funktioniert. Aber wir sind doch alle so ehrlich und nicht naiv zu sagen, es gibt auch Tage, da merken wir, das Fleisch ist so dick wieder geworden und so groß. Und selbst wenn wir wollen, wir kriegen es nicht hin. Selbst wenn wir wissen, dass es falsch ist, wir wissen das, das ist doch eine Realität. Wir erwarten darum etwas anderes. Wir erwarten nämlich durch den Geist. Durch den Geist. Das heißt, wie werden wir eine Gerechtigkeit leben können? Im Geist oder durch den Geist. Nicht durch uns, nicht ihm und durch ihn. Das heißt, dafür einen Geist bekommen wir, um die Gerechtigkeit zu leben, nicht um das Gesetz zu halten. Jetzt kommen viele Fragen dazu. Und Paulus weiß das. Und bevor er das Thema jetzt hier wirklich entfaltet, was bedeutet das im Geist oder durch den Geist? Das kommt nämlich Kapitel 5 ab Vers 13. Mache ich jetzt nicht, weil würde ich das alles erklären und dann müsste ich es nochmal erklären, nämlich ein paar Verse später, wenn wir die studieren. Aber er greift schon mal auf bevor er dann wirklich auf dieses Thema eingeht, was bedeutet aber gerecht zu leben durch den Geist und nicht im Fleisch? Er wird diesen Gegensatz aufzeigen, nur als Beispiel, Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Was steht hier nicht? Wandelt im Gesetz. Steht nicht. Es wird doch richtig. Wandelt im Gesetz und dann werdet ihr die Begierden des Fleisches. Nein, eben nicht. Wenn du im Gesetz wandelst, wirst du die Begierden des Fleisches tun. Denn das Gesetz, haben wir gelernt, wird das alles fördern und hervorbringen. Denn genau das braucht das Gesetz. Entschuldigung, genau das braucht die Sünde. Das braucht das Fleisch, das Gesetz, um uns die Begierden hochzubringen. Der Schlüssel davon ist, wandelt im Geist. Und deswegen sagen Paulus, wir erwarten etwas anderes. Wir erwarten durch den Geist. Und schaut mal, durch den Geist aus Glauben. Was ist das Gegenteil von Glauben? Werke. Wir erwarten nicht aus Werken. Wir erwarten aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das heißt, wir erwarten vor Gott gerecht nicht nur zu sein, sondern auch, das ist nicht nur, dass unser altes Leben für Gott als gerecht erklärt wird. Wir erwarten auch, dass Gott unser nächstes, also ab diesem Moment das Leben, das danach kommt, auch als gerecht erklärt. Wie? Durch den Geist, aus Glauben und nicht durch das, was wir tun. Wie viele Gemeinden, gerade unsere Geschwister nach dem Fleisch, russlandsdeutschen Gemeinden, lehren das, dass wir zwar aus Glauben gerechtfertigt sind, aber aus Werken vollenden müssen. Dass wenn du das nicht tust, du nicht gerettet wirst. Dass du, wenn du das machst, nicht gerettet wirst. Das Licht geht ein und aus, gell? Das Schöne ist, ihr kriegt mehrmals eine Erleuchtung. Ja. Habt ihr mit Absicht das Licht ausgemacht, oder? Ja? Harry? Ich weiß, ich habe eine Bitte an diejenigen, die es zu hell ist, kommt nach vorne. Dann sehe ich euch auch besser. Für diejenigen, die hinten sitzen, man soll das Wort lesen können, deswegen brauchen wir Lampen, da brauchen wir Licht. Wenn es zu hell ist, kommt zu mir nach vorne. Ich habe euch echt lieb, ich werde euch nicht beißen. Ich weiß, ihr seid, wie viele Jahre seid ihr sitzt hier hinten? Ja, siehst du. Aber wir sind ja nicht gesetzlich, gell? Wir können auch das ändern. Also seid so lieb. Und das meine Bitte, das Licht unten ist zum Lesen der Schrift und deswegen bleibt es an. Wenn es zu dunkel ist oder zu hell ist, kommt nach vorne, das ist nicht. Ja. Das, ich hoffe, dass ich das dann nicht mehr nochmal sagen muss. Also, In Vers 5 sagt er, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist unsere Erwartung. Es geht um den Geist und es geht um Glauben. Und in diesem leben wir. Was das letztendlich bedeutet, werdet ihr finden in Kapitel 5 ab Vers 13 oder wir werden es finden. Und es wird intensiv dort uns erklärt und ausgelegt und wir werden da Zeit nehmen. Und das ist wirklich, das ist nach meinem Verständnis der Höhepunkt vom Galaterbrief. Der steigert sich noch bis Kapitel 6, aber das geht sehr, sehr, sehr auf diesen Höhepunkt zu, was wirklich bedeutet, aus Glauben zu leben. Woher haben wir die Kraft? Und das erklärt Paulus. Und es wird deutlich, dass wir brauchen nicht wieder uns auf den Boden des Gesetzes zu stellen, um dann Gott wohlgefällig leben zu können. Die Angst besteht darin, unbegründete Angst, dass wenn wir aber kein Gesetz haben, wir gesetzlos werden. Die Angst besteht darin, wenn ich nicht das Gesetz als meinen Maßstab annehme, ich nicht mehr wissen werde, was gut und vollkommen und gerecht ist. Und da ich brauche ja einen Maßstab, ich will ja Gott gefallen. Und das Geheimnis des Christus ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Christus haben wir die Fülle Gottes leibhaftig. Wenn Christus in uns, der das vollkommene Gesetz Gottes gelebt hat, in uns ist, was brauchst du noch mehr? Wen brauchst du, der dich noch unterweist? Versteht ihr, warum Johannes sagt, ihr habt alle die Salbung und ihr habt alle das Wissen und ich muss euch nicht schreiben, was die Wahrheit ist. Ich muss euch nicht sagen, dass es eigentlich sich nicht geziemt, so zu reden, so zu handeln. So. Das ist doch offensichtlich, warum ihr seid alle durch den Geist Gottes gelehrt. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird doch niemals euch sagen, hey, sündige, das ist kein Problem. Aber wisst ihr, was der Punkt ist, und das sage ich immer wieder, das muss man glauben. Glaubst du, dass der Geist in dir genügt? Glaubst du, dass Christus in dir genügt? Und jetzt auf einmal überraschend, das glauben nicht alle. Aber wissen wir, dass nach unserem Glauben uns gegeben wird? Das heißt, wenn ich nicht glaube, dass Christus meine Gerechtigkeit ist und für mein gerechtes Leben mir genügt, dann und ich mich dann mir dazu nochmal das Gesetz als Hilfestellung hole, als Hilfe für Heiligung, all das, dann habe ich aber, obwohl ich das Gute tun will und heilig leben will, verliere ich wen? Christus. Ich bin von ihm abgetrennt. Ich werde nicht das bekommen, was ich mir dadurch erhoffe. Ich werde nicht heiliger, obwohl ich es will. Warum? Weil ich nicht glaube, dass Christus allein mir genügt, dass sein Geist, den er mir gegeben hat, mich in bewahren wird, heiligen wird, durch und durch. Es ist wirklich einige Jahre her, aber schlag mit mir 1. Petrusbrief nochmal auf. Was war das für eine schöne Zeit? 1. Petrusbrief. Ich freue mich so sehr, Nachrichten zu bekommen von Geschwistern, die jetzt so aufs Kreuzlichtseminar oder auf unsere Gemeinde stoßen und anfangen, die Sachen nachzuhören. Und einige schreiben, ich höre gerade den 1. Petrusbrief, ne? Ja, wie schön. Und dann schreiben sie, was sie da alles wieder Schönes erkennen oder erkennen, denke ich, ja, darüber haben wir geredet. Lest mit mir Kapitel 1, Vers 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung durch das Blut Christi. Gnade, Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Er wünscht, dass sie diese Gnade und diesen Frieden immer mehr erkennen. Aber er sagt, wir wurden auserwählt. Zu was? Zu Heiligung des Geistes. Zum Gehorsam. Der Geist wurde dir und mir gegeben. Warum? Damit wir in dem Gehorsam Christi leben. Der ist das, was wir werden durch ihn geheiligt. Der Geist, die Wirkung des Geistes, wenn du wissen willst, ob jemand einen Geist Gottes hat oder nicht, schau seinen Lebenswandel an. Er kommt zum Glauben und sagt, ihr habt mich bekehrt. Ich glaube an Jesus. Aber keine Sündenerkenntnis, kein Überführtsein, kein Fortschreiten in diesen Dingen, kein Überwinden der Sünde, dann stellt sich wirklich die Frage, ob er den Geist Gottes empfangen hat. Und nur ob er sich bekehrt hat oder ob er bekehrt wurde. Denn wenn man von Gott bekehrt wird, kriegt man den Geist. Und dann passiert etwas, Sinnesänderung, Sündenerkenntnis, die Kraft zu überwinden, Heiligung. Die Heiligung ist geistgewirkt, nicht gesetzgewirkt. Jeder, der versucht, Heiligung durch das Gesetz zu bewirken, bewirkt das Gegenteil. Es ist der Geist Gottes, der uns heiligt. Wie macht er das? Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was ist das Schwert des Geistes? Wie wird der Geist einen Menschen heiligen? Durch sein Wort. Und was ist das Wort? Wer ist das Wort? Jesus. Er wird dir Jesus groß machen, dich Jesus vor Augen malen. Er wird dir zeigen, was du in Jesus Christus bist und hast. Und das wird dich Stück für Stück von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild verwandeln. Das ist das Werk des Geistes, wie Paulus sagt, wie es im Herrn, im Geist geschieht. So, das ist das Werk. Dazu wurden wir erwählt. Dazu wurden wir durch das Blut Jesu Christi geheiligt, damit wir durch den Geist Heiligung erleben. Es geschieht durch den Geist und nicht durchs Gesetz. Diese Wahrheit, wie gesagt, wird Paulus intensiv vertiefen und groß machen. Lest mich mit Vers 6, Galater Kapitel 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Worauf kommt es an? Was hat eine Kraft? Glaube. Runtergebrochen auf die letzte Aussage, auf den Glauben kommt es. Es spielt keine Rolle, ob du beschnitten bist oder nicht beschnitten bist. Das heißt, es ist nicht die Frage nach der Beschneidung, nicht Beschneidung. Es ist nicht die Frage nach dem unter dem Gesetz sein, ein Jude zu sein, nicht Jude. Da sagt Paulus, das ist nicht die Frage. Darin, das hat keine Kraft, das hat keine Wirkung, das hat keine Veränderung für dich. Ob du beschnitten bist oder nicht, spielt keine Rolle. Du denkst, wenn du dich beschneidest, dann? Nein, gibt keinen Unterschied, außer halt am Körper. Aber es hat keine Kraft. Das heißt, ob du unter dem Gesetz bist oder nicht unter dem Gesetz bist, spielt keine Rolle. Es kommt auf etwas drauf an. Auf was kommt es drauf an? Auf den Glauben hin. Aber auf welchen Glauben? Einfach Glauben? Ich sage immer wieder, der Glaube per se ist nicht gut, sondern wenn der Glaube aufs Richtige ausgerichtet ist, das ist dann, es kommt auf den wahren Glauben an. Woran kann man erkennen, ob dieser Glaube, den wir haben, echt ist? Paulus sagt, was hat eine Kraft? Durch die Liebe wirksame Glaube. Was meint er damit? Welcher Glaube ist echt? Der sich in der Liebe zeigt. Der Glaube, der sich in der Liebe verwirklicht. Du kannst sagen, ich glaube viel, aber liebst nicht. Hat keine Kraft, hat keinen Nutzen. Es ist der Glaube. Woher weiß ich, dass der Glaube, den ich empfangen habe, der echte Glaube ist? Er manifestiert sich in der Liebe. Jetzt bin ich so froh, mit euch die Liebe durchgesprochen zu haben im ersten Johannesbrief. Dass wir von dieser Liebe reden, nicht von einer emotionalen Regung reden, oder? Wir reden hier von einer Entscheidung, wir reden von einer Tat. Wir reden von einem Weg der Gemeinschaft. Weg zu suchen, in Christus Gemeinschaft miteinander zu haben. Jetzt, warum spricht Paulus das? Warum sagt er nicht nur einfach, sondern, wir können so sagen, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der wirksame Glaube. Könnt ihr auch schreiben. Oder der Glaube, könnt ihr auch schreiben. Und wir wüssten alle in gewisser Weise, von was er redet. Warum spricht aber von der wirksamen Liebe? Warum von einem wirksamen Glauben, der in Liebe sich manifestiert? Liebe Geschwister, wisst ihr warum? Weil diejenigen, die auf das Gesetz pochen, die lieblosesten Menschen sind. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, wie man so pochen kann aufs Gesetz. Du musst das tun, du bist das tun, du musst das tun. Und im Umgang miteinander so lieblos dadurch zu werden. Verurteilend, abstempelnd, meidend, keine Gemeinschaft pflegend mehr. Ich sage euch, für mich sind die lieblosesten Menschen, die sich unter das Gesetz stellen. Für den ist das Gesetz oder die Haltung des Gesetzes, was auch immer sie darunter verstehen, mit allen den Zäunen, ist so wichtig, dass sie den Menschen aus den Augen verlieren. Was hat Jesus permanent den vorgeworfen? Am Sabbat heilte einen Menschen. Er bricht den Sabbat, er bricht das Gesetz. Was ist die Zusammenfassung des Gesetzes? Was ist das königliche Gesetz? Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz. Du pochst aufs Gesetz, aber liebst nicht den Nächsten, du Heuchler. Und hier rede ich nicht von Brüder. Den Nächsten spielt keine Rolle. Hier, ob er gläubig ist oder nicht. Rechts, links. Du behauptest, du willst das Gesetz halten. Du behauptest, du willst die Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Und handelst mit mir lieblos, indem du mich verwirrst, verfluchst, was weiß ich. Und du sagst, du willst das Gesetz? Warum sagt das Paulus? Lest mal mit mir nochmal Vers 11 in Kapitel 5. Ich, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich dann verfolgt? Von wem verfolgt? Die sagen, Paulus predigt nicht das Gesetz. Und was machen sie? Sie haben ihn verfolgt, die haben ihn gesteinigt. Wo ist die Nächstenliebe? Lest mir mit mir Vers 13, nur als Vorgeschmack schon mal. Denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist das. Zu welcher Freiheit wurden wir berufen? Um einander in Liebe zu dienen. Das ist unsere Berufung. Liebt einander. Jetzt sagt er aber, schaut mal, und das macht er nicht ohne Grund, diese Anspiel. Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ihr wollt das Gesetz halten, aber was macht ihr permanent? Ihr zerfleischt euch. Das macht das Gesetz. Das machen die, unter dem Gesetz sind. Das machen die, die unter dem Gesetz sind, die darauf pochen, aber im Gesetz gerecht zu werden, im Gesetz zu leben, aber leben permanent in einem Hass allen gegenüber, die diesem Gesetz nicht gerecht werden. Verurteilen alle. Das macht die Trennwand. Das ist Heuchelei. Das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst nicht behaupten, mein Maßstab ist das Gesetz und mich so behandeln. Dann lebst nicht danach. Denn Jesus fasst es so zusammen. Das ist die Bedeutung des Gesetzes. Lieb den Nächsten, wie dich selbst. Würdest du über dich das gerne so als das Sagen hören? Würdest du mit dir so umgehen? Würdest du mit dir so handeln? Nee, warum machst du es mit mir? Denn das ist das Gesetz. Wir verstehen, warum Paulus davon redet. Er sagt, wir sind nicht im Gesetz, unsere Gerechtigkeit kommt nicht dahin, sondern aus dem Geist. Unser Maßstab ist Liebe. Aber wie geschieht das? Wie können wir diese Liebe leben? Durch den Geist, denn Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist nicht die Rede von einem Gefühl, sondern von einem Denken, von einer Sinnesänderung, von einem Verständnis, wie wir miteinander umgehen. Und wir sollen nicht uns beißen und auffressen gegenseitig. So, Paulus sagt also, darum geht's. Das ist der Maßstab. Das ist, was wir erwarten. Wir erwarten, dass der Geist Gottes in uns etwas bewirkt. Wir erwarten, dass unsere Gerechtigkeit aus Glauben geschieht. Auf diesen Boden stellen wir uns. Dann haben wir Christus. Dann haben wir seine Vergebung. Dann, wenn wir fallen übrigens, und das tun wir, denn wir handeln nicht immer nach Liebe. Dann, wenn wir sündigen, das tun wir. Dann gilt uns die Verheißung, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist treu und gerecht, wenn wir Gott Recht geben. In Christus haben wir das. Auf der Grundlage des Glaubens, des Gesetzes nicht. Auf der Grundlage des Glaubens, das haben wir. Vers 7. Ich würde so gern den Abschnitt abschließen, mit euch nächstes Mal in diesen sehr lehrreichen Abschnitt einsteigen. Vers 7. Ihr lief gut. Merkt ihr, er wechselt von wir zu ihr. Was er damit sagt, ihr habt mal gut angefangen. Das, was wir in Galater 3 lesen. Wie habt ihr angefangen? Im Glauben. Wir haben Kapitel 4 gelesen, mit was für eine Freude das alles aufgenommen haben. Mit was für eine Dankbarkeit auch gegenüber Paulus. Und er sagt, ihr habt gut angefangen. Aber liebe Geschwister, es kommt nicht auf den Anfang an, es kommt auf das Ende an. Wie man endet. Darauf kommt es an. Ihr habt zwar gut angefangen und dann kommt, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Nicht, dass Paulus es nicht weiß, wer es war. Das ist eine rhetorische Frage. Weil er spricht auch, wer es auch immer sei, er wird dafür Rechenschaft tragen. Es ist nicht so, ja, wer war es jetzt genau? Nenn mir Namen. Das ist nicht das, was er hier wissen möchte. Er stellt ihnen so eine rhetorische Frage. Von wem habt ihr euch abbringen lassen? Und wisst ihr, warum er das fragt? Es war nicht Christus. Es war nicht sein Geist. Es waren nicht seine Apostel. Christus hat niemals ihnen das gepredigt, niemals das gelehrt. Der Geist hat sie nie in diese Freiheit geführt. Er sagt, wer hat euch gehindert? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Christus war es nicht. Christus wird sie nicht zurück unter das Joch der Sklaverei bringen. Christus war es nicht. Auch wenn es viele denken, Christus uns da hat dazu frei gemacht, damit wir das Gesetz halten. Und Paulus sagt, Christus war es nicht. Es ist nicht der, der euch berufen hat, der euch wieder zurückführt. Er war es nicht. Aber wenn es nicht Christus ist, dann müssen wir es sofort verwerfen. Ist es Christus gemäß oder nicht? Paulus sagt, es ist nicht Christus gemäß. Er war es nicht. Schaut mal, wer hat euch gehindert? Er redet von Gehindert. Was bedeutet ich will da rauslaufen und manchmal werde ich gehindert. Da stellen sich die Leute in den Weg und reden herzlich miteinander. Da bin ich gehindert. Ja? In dem Fall was Schönes. Ich will diesen Weg laufen und jemand stellt sich mir in den Weg. Oder ich will laufen und jemand stellt mir das Bein. Das bedeutet das. Wer hat euch einen Stock in die Beine geschmissen? Wer hat euch daran gehindert, wirklich zu laufen, auf das Ziel hinzulaufen? Wer hat euch dahin, das Ziel vor Augen zu haben? Wer hat euch gehindert, dass ihr die Wahrheit vor euren Augen habt? Wer hat euch von der Wahrheit weggebracht? Wer war das? Wir wissen, wer sie war, die ein anderes Evangelium gebracht haben, die einen anderen Christus gepredigt haben, die gesagt haben, lasst euch beschneiden, ihr müsst noch das Gesetz halten, auch wenn wir Christusgläubig sind, wir müssen noch das Gesetz halten. Und er sagt, das sind die, die euch zum Stolpern bringen. Das sind die Stolpersteine im Christenleben. Wer hindert euch daran? Christus nicht. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit gehorsam zu sein? Liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle nochmal das so sagen. Das ist keine Alternative, die du als Christ dir aussuchen darfst. Es ist nicht, dass du sagen kannst, ah, du glaubst so, ich glaub so. Für mich ist halt das Gesetz trotzdem noch gültig, für dich nicht. Selbst wenn ich sage, hey, mach so. Entweder ist es Wahrheit oder Lüge, oder? Paulus sagt, unter das Gesetz sie wiederzustellen und im Gesetz die Gerechtigkeit zu leben, bedeutet, in der Lüge zu sein. Denn er sagt, wer hat euch gehindert, zu der Wahrheit zu gehorchen? Und es ist etwas, was du genauso schuldig bist, nämlich gehorchen. Was? Es ist keine Alternative. Der Wahrheit des Evangeliums musst du gehorsam sein. Das heißt, es ist deine und meine Verantwortung, in der Wahrheit zu bleiben. ihr gehorsam zu sein. Paulus redet davon im Römerbrief nur als Beispiel. Er beginnt mit dem Aussage und endet Kapitel 1 und Kapitel 16 und sagt, ich wurde berufen als Apostel unter den Nationen, den Glaubensgehorsam aufzurichten. Wir sind verpflichtet, in der Wahrheit, dem Glauben gehorsam zu sein. Es ist unsere Verpflichtung, der Wahrheit, denn des Glaubens zu gehorchen. Wir können es nicht beiseite legen, wir können dann nicht abweichen. Wir müssen dieser Wahrheit gehorchen. Welche? In Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit und wir werden gerechtfertigt. Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Und wir kommen und dürfen nie wieder unter das Gesetz kommen. Das ist die Wahrheit. Und es gibt viele, die einen daran hindern, diese Wahrheit zu glauben. Indem sie was tun? Nicht nur hindern, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Das heißt, sie überreden. Und das machen sie sehr listig, sehr gewieft. Man muss einen überreden, ein Kind Gottes. Jetzt komm schon, weißt du, und das, und hier, und da, und weiß, und Jude, und hier, und Christus, ja auch Messias, und. Und dann sitzen sie da und denken, hä? Und wisst ihr, was passiert? Lest mal Vers 10. Ich habe Vertrauen. Wer auch euch verwirrt, wird das Urteil tragen, wer auch er sei. Das heißt, sie bringen die Kinder Gottes zum Stolpern. Wie? Indem sie überreden. Was machen sie? Indem sie die Kinder Gottes verwirren. Sie fangen an zu schwimmen. Ja, vielleicht, klingt aber richtig. Und dann beginnen sie, die sind verwirrt. Und wisst ihr, was dann passiert? Lest mal Vers 12. Meinetwegen können sie auch euch, die euch beunruhigen, sich verschneiden lassen. Was, wisst ihr, was danach kommt nach der Verwirrnis? Beunruhigen. Oh, bin ich dann überhaupt noch gerettet? Und was ist, wenn doch? Und so weiter. Das ist die Strategie. Das ist die Art und Weise, wie sie die Menschen von der Wahrheit wegbringen. Legen Stolpersteine durch falsche Lehre, fangen an zu überreden, indem sie Verwirrung stiften und in den Kindern Gottes eine Beunruhigung schaffen, eine Angst erzeugen. Vielleicht bin ich doch nicht gerettet, vielleicht reicht Christus mir doch nicht. Das ist die Art und Weise, wie sie es tun. Gefährlich. Und wisst ihr was? Und es beginnt klein. Lest mal Vers 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Sauerteig. Jetzt geht es nicht um den Sauerteig. Nun nebenbei, der Sauerteig in der Bibel kann sowohl positiv wie negativ gebraucht werden. Nämlich das Reich Gottes wird auch mit einem Sauerteig verglichen. Die Allegorie ist hier, also das Bild ist hier. Es braucht nicht viel, es reicht wenig, um durchzudringen. Das heißt, die hier kommen, die kamen mit ein wenig. Was war das ein wenig? Beschneidung. Was sollen wir tun, ihr Lehrer aus Judäa? Und die sagen, nur Beschneidung. Und dann fangen sie zu verwirren. Aber Paulus sagt, ein wenig und dann geht's los. Ich bin hochsensibel dafür. Bei mir schrillen Alarmglocken, wenn ich bestimmte Dinge höre und sehe und man sagt, aber das ist doch nicht schlimm oder das ist doch. Und bei mir klingelt schon, weil ich weiß, etwas wenig und was das Wenige anrichtet, auf Dauer hin durchsäuert es alles. Und darum bin ich so auf Alarmstufe rot sofort. Manchmal denke ich auch so, Willi, beruhig dich. Oder vielleicht meine ich anderen, Willi, beruhig dich. Warum redest du hier? Niemand fordert von uns Beschneidung. Aber man fordert da etwas und man fordert da ein bisschen und dann das und hier und das durchsäuert. Und irgendwann mal, jemand sich versieht, ist man weg von der Wahrheit. Man ist gestolpert und hat man die Wahrheit des Evangeliums nicht mehr vor Augen, um was es wirklich geht. Und dann spielen Menschen wieder eine Rolle und Werke wieder eine Rolle. Und dann werden Themen hochgebauscht und Heiligung und was wir alles tun müssen. Bis dahin kalt duschen und nicht, was weiß ich, nicht alles, um bestimmten körperlichen Regungen sich zu entziehen. Als ob das die Lösung für irgendein Problem ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Disziplin, irgendwelche Ansprüche und Listen, was, es gibt so viel. Und das klingt alles so gut. Es klingt gottesfürchtig, es geht fromm, es geht zu Gottes Ehre und ein Leben leben. Und jemand sich, man merkt sich, und auf einmal ist man wieder bei sich, bei den Menschen, bei seinen Werken, bei seinem Fleisch, seinen Anstrengungen und weg vom Glauben, weg von Christus. Aber das will man ja gar nicht. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Aufpassen. Nicht auf den Sauerteig, den dürft ihr weiterhin benutzen. Auf etwas, was nicht Christusgemäß ist. Sofort reagieren. Sofort reagieren. Sofort sich positionieren. Ich schließe so mit Vers 11 und 12. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Ich habe es schon vorhin kurz gesagt, aber hier schließen wir damit so. Paulus sagt nochmal, glaubt ihr, ich predige Beschneidung? Übrigens, ich las eine Predigt dazu von einem Lehrer, mit dem ich vergleiche, war überrascht zu lesen, dass er ausgelegt hat, dass Paulus sagt, aber ich predige doch auch Beschneidung. Warum? Weil er den Timotheus beschnitten ließ. Das ist nicht das, was er sagt. Wir haben in dem Kontext, wie Paulus das Gesetz verwendet und dem Jude, ein Jude ist mal darüber gesprochen, wie Paulus zum Gesetz steht und wann er dem Jude, ein Jude unter dem Gesetz ist und so weiter. Erinnert euch, vielleicht, wenn nicht, dann hört es das nach. Paulus sagt nicht, ich predige auch das Gesetz, aber warum werde ich verfolgt? Das ist nicht, was er sagt. Glaubt ihr, wenn ich das Gesetz predigen würde, glaubt ihr, ich würde dann verfolgt werden? Das ist seine Argumentation. Ich predige nicht das Gesetz, darum werde ich verfolgt. Ich predige nicht Beschneidung, darum werde ich verfolgt. Wenn ich das tun würde, dann würde ich nicht verfolgt werden, die würden mich nicht hassen. Aber wisst ihr was? Dann ist das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Dann gibt es kein Kreuz. Wenn man Beschneidung, wenn man das Gesetz, wenn man das predigt und das einfordert, dann gibt es kein Problem mit dem Kreuz. Das Kreuz ist, jetzt fällt mir im Geist, habe ich dieses Fremdwort, aber ich kann es nicht aussprechen. Es steht im Gegensatz zum Gesetz. Es ist nicht vereinbar. Und für jeden, der unter dem Gesetz ist und das Gesetz hat, ist das Kreuz ein Ärgernis. Warum? Weil das Kreuz sagt, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist dem Gesetz gestorben. Darum hassen sie auch das. Wenn wir heute das predigen und sogenannte Geschwister und sogenannte Gläubige, Gemeinden, die ein Kreuz haben, all das, aber das hassen und dagegen kämpfen und sich darüber aufregen und es für ihn ein Ärgernis ist, dann willkommen im Club von Paulus. Warum? Das ist ein Ärgernis. Es ist ein Stein des Anstoßes. Für die ganze Israel-Führung, für die ganze Gelehrsamkeit, für die Hohenpriester und Schriftgelehrten, sie haben sich an ihm geärgert, an ihn gestoßen, denn die haben den Stein, den die Bauleute, die haben ihn verworfen. Das ist aber der Grundstein. Sie sind daran gestoßen, sie sind gefallen, weil sie diesen Gedanken gehasst haben, dass Christus uns befreit hat vom Gesetz. Und was haben sie dem Stephanus angetan? Was war die Anklage? Er redet gegen Mose und gegen das Gesetz. Warum haben sie Paulus verfolgt? Ich habe eigentlich vorgehabt, mit euch durch die Apostelgeschichte zu gehen. Das lasse ich jetzt. Und immer wieder aufzuzeigen, am Ende sagen Paulus, als er nach Jerusalem kommt, sie sagen, du predigst gegen Mose und lehrst, dass man sich Kinder nicht beschneiden lassen soll, niemand soll und das Gesetz nicht mal halten soll, die hassen dich. Ja, genau das war das. Das war sein Ruf. Keine Beschneidung, kein Gesetz. Darum wurde er gehasst. Bis nach Jerusalem. Darum wurde er gefangen genommen und dann in die Gefangenschaft geführt. Weil er genau das predigte. Ich, liebe Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das Kreuz bringt das mit sich. Das Evangelium bringt es mit sich, dass alle, die aber unter dem Gesetz sein wollen, die werden sich dran stoßen, die werden es nicht mögen. Ein lieber Bruder, der mit mir viel schreibt über dieses Thema, der schreibt mir und sagt, Willi, ja, aber er hat so ein Anliegen, sie zu überzeugen. So ein Anliegen. Und neulich habe ich ihm geschrieben, ich grüße dich, habe ich ihm geschrieben, du wirst sie nicht überzeugen können. Wenn der Geist Gottes nicht Erkenntnis schenkt, sie werden es hassen. Kein Argument, keine Bibelstelle. Sie werden diesen Abschnitt nehmen und ihn komplett anders auslegen. Überhaupt kein Problem. Indem sie sagen, nein, nein, hier steht nicht, dass wir nicht im Gesetz sind. Wir werden nur durch Gesetz nicht gerechtfertigt. Aber dieses Wort im Gesetz gerechtfertigt, taucht da nicht mehr auf. Überhaupt kein Problem. Es ist ein Ärgernis und der Herr muss Gnade schenken. Und ich habe aber genauso Vertrauen im Herrn, dass die Gott gehören, ihm gehören, Christus gehören, nicht anders dann gesinnt sein werden, wenn sie die Wahrheit hören. Denn Kinder Gottes werden die Wahrheit hören und werden sie ihr glauben. Werden ihr glauben. Dazu wurde ihnen der Geist Gottes gegeben. Wie dankbar bin ich, an diesem Ort predigen zu dürfen, lehren zu dürfen, in eure Gesichter sehen zu dürfen, eure Gebete hören zu können, die davon zeugen, dass es für euch Wahrheit ist. Ich möchte beten. Und für diesen herrlichen Abschnitt Danke sagen, für diesen klaren Abschnitt, auch ernsten Abschnitt, der es deutlich kommuniziert, dass die Wahrheit uns vor Augen malt. Herr, dass Jesus Christus nur du bist und wir nur dich brauchen und im Gesetz wir dich nicht hätten. Wir wollen nicht im Gesetz sein, wir wollen in dir sein. Das ist unsere Rechtfertigung, das ist unsere Heiligung, das ist unsere Verherrlichung in Christus allein. Und wir preisen dich für dieses herrliche Erlösungswerk. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass diese Wahrheit fest in deinen Kindern wird und dass sie sich nicht so schnell Steine in den Weg schmeißen lassen, durch irgendwelche Lehren, dass sie sich nicht so schnell beunruhigen lassen, nicht so schnell verwirren lassen. Jesus, dass diese Wahrheit wirklich klar und fest ist. In deinem Namen befehle ich uns dir und deiner Gnade und deinem Wort an. Amen.